Ich würde schon sagen, im Großen und Ganzen ist ja ein wirklicher Auftrieb zu spüren und ist wirklich sehr viel in Bewegung. Es sind immer mehr Menschen, die sich engagieren aus allen Altersgruppen. Das ist das Schöne dabei.
Kipppunkt heißt erstmal, dass ein System seinen Zustand schlagartig verändert.
Einen positiven Kipppunkt.
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 Des Ostens.
Kipppunkt.
Ost.
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 Ost. Kipp ich mir einfach so rein.
Den Osten, also der Kipppunkt sozusagen.
Ihr hört Radio Dreieckland auf 102,3 Megahertz oder per Livestream über rdl.de. In der folgenden Stunde hört ihr Kipppunkt Ost. Wie der Osten die Demokratie entscheidet. Ein Podcast von Juli Katz, Heike Kleffner und Katharina Wader. Kipppunkt Ost könnt ihr im August bei Radio Dreieckland von Mittwoch bis Freitag von 18 bis 19 Uhr hören. Heute senden wir den ersten Teil der fünften Folge.
Hallo, hallo, hallo. Herzlich willkommen zu Kipppunkt Ost, dem Podcast begleitend zu den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern. Mein Name ist Katharina Wader und wir sind heute bereits in der fünften Folge.
Mein Name ist Juli Katz und ich habe mich für diese Folge damit beschäftigt, was Ohnmacht überhaupt ist.
Und ich bin Heike Kleffner und ich habe mich für diese Folge vor allen Dingen damit beschäftigt, was wir gegen die Ohnmacht tun können, was andere gegen die Ohnmacht tun. Dafür habe ich eine Reise durch kleinere und größere Städte von Sachsen-Anhalt gemacht und mit Menschen gesprochen, die in Gräfenhainichen, in Halberstadt und Halle seit sehr vielen Jahren demokratisch engagiert sind. Und ich gehe aus dieser Folge raus und in diese Folge rein, vor allen Dingen mit sehr viel Zuversicht.
Das finde ich total gut, Heike, dass du das sagst. Denn ich gehe in die Folge rein und jetzt mal Hand aufs Herz mit tatsächlichem Gefühl von Ohnmacht. Also ich fühle mich ohnmächtig und ich habe ganz viele Menschen um mich herum, die sich auch ohnmächtig fühlen. Und es ist erstmal überhaupt nicht schön und wir versuchen alle irgendwie dagegen zu kämpfen und ich mache ganz viel und leiste politische Arbeit und am Ende des Tages komme ich nach Hause und wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, fühle ich mich trotzdem ohnmächtig. Und das ist natürlich wegen der politischen und gesellschaftlichen Lage. Ich kann gar nicht mehr weggucken und will auch nicht weggucken, was alles um mich herum passiert. Die aktuelle Regierung ist gerade dabei, Gelder zu kürzen für Menschen mit Behinderung und denen noch so die letzte Selbstbestimmung zu nehmen. Es wird permanent, seit sowieso schon gefühlt 30 Jahren in meiner Welt, aber natürlich noch viel länger, auf Menschen, die Bürgergeld empfangen, rumgehackt und dagegen gehetzt und wahnsinnig nach unten getreten, wenn sich andere auf deren und unsere, ich war früher davon selbst betroffen durch meine Familie, Kosten bereichern und nach unten treten. Vor 2 Jahren sind wir noch, falls ihr euch erinnert, sind noch so viele Menschen gegen Remigration als Konzept auf die Straße gegangen. Heute lese ich das überall in den Medien und vor allem auch im Wahlprogramm der AfD in Sachsen-Anhalt, für die ja fast 50% der Menschen stimmen. Und das ist halt genau der Punkt. Ich sehe das nicht nur in den Medien und in der Politik. Ich nehme das so stark in meinem Umfeld wahr. Und ich habe mir in Berlin schon irgendwie so meine Blase geschaffen und jetzt wohne ich halb wieder in Wernigerode. Aber es macht auch keinen Unterschied mehr zu meinem Umfeld in Berlin. Wenn ich zum Bäcker gehe, mir sonntags Brot kaufe und Brötchen und da schon seit 10 Jahren zu der Bäckerin gehe und wir immer noch so einen kleinen Schnack halten, ist das immer total nett und das ist nach wie vor auch total nett, aber gleichzeitig merke ich, wie sie mir so eine rechte These nach der nächsten vor den Kopf knallt. Und das ist nicht nur ein theoretisches Spiel, sondern das hat ganz viel mit mir zu tun und ich merke, es gibt so ganz viele Menschen um mich herum, die stimmen für eine Partei und die stimmen für Ergebnisse, die ganz existenzbedrohend für mich und ganz viele andere sind. Und ich merke richtig, dass sich so wie so eine Schlinge um meinem Hals immer enger schnürt und mir ein Gefühl von Ohnmacht gibt. Denn was kann man denn noch machen und vor allem, wie kann man denn noch vertrauen? Und mit der Einstellung oder mit dem Gefühl gehe ich in diese Episode und möchte auch vielleicht von anderen lernen, was sie machen gegen dieses Gefühl der Ohnmacht.
Also Katharina, ich glaube, alles von dem, was du sagst, können sehr viele Menschen unterstreichen und ich auch. Und auch dieses Gefühl von Traurigkeit und Verlust, also Vertrauensverlust, Verlust von Freundinnen, Verlust von Selbstwirksamkeit und gleichzeitig, wie gesagt, ich bin aus Sachsen-Anhalt gekommen und habe gedacht, ich habe so viel Respekt und Zuversicht gewonnen.
Ich habe jetzt schon total viele Sachen genannt, die, glaube ich, das ausmachen, was Ohnmacht überhaupt bedeuten kann. Als ich über diese Folge nachgedacht habe, habe ich erstmal eine Überforderung mit dem Thema gespürt, weil ich gemerkt habe, ich checke eigentlich gar nicht so richtig, was Ohnmacht eigentlich bedeutet oder wie ich das greifen kann oder welche Komponenten damit drin sind. Und ich habe mich auf die Recherche begeben und euch jemanden mitgebracht, der in dieser Hinsicht vielleicht ein bisschen uns bei so einer Definitionsfrage unterstützen könnte. Seinen Namen habt ihr vielleicht schon mal gehört. Er heißt Erich Fromm und ist ein wichtiger Denker des 20. Jahrhunderts, war am Institut für Sozialforschung, ist 34 vor den Nazis in die USA emigriert und Bücher, deren Titel ihr mal schon mal bestimmt vor den Augen hattet, war zum Beispiel Die Kunst zu lieben, Die Furcht vor der Freiheit, Haben oder Sein. Und er hat eben auch einen Essay formuliert, der heißt Zum Gefühl der Ohnmacht. Und dieser Essay ist von 1937 und, wie ich finde, aber auch sehr aktuell.
Ich kenne Erich Fromm, also ich habe einige Texte von ihm gelesen. Ich kenne den jetzt nicht und ich hätte auch nicht gedacht, dass er für das Thema interessant ist. Erzähl mal mehr, Juli, was sind denn die Kernpunkte?
Also besonders interessant fand ich eigentlich, dass er Ohnmacht als psychologisches Phänomen erstmal begreift und von der Basis ausgeht, dass es, wie ihr ja auch vorher beschrieben habt, Situationen gibt, die nicht gemeistert werden können. Also wo meine eigene Handlung eingeschränkt ist oder wo ich selbst gelähmt bin. Und wichtig für diese Folge zu kapieren ist erstmal, dass Ohnmacht eben nicht nur ein individuelles Gefühl ist, was ich verspüre, sondern vor allem ein gesellschaftliches Phänomen.
Okay, das kann ich nachvollziehen. Sagt er auch was dazu, wie Menschen darauf reagieren, beziehungsweise was so Konsequenzen von dieser Ohnmachtserfahrung sind, dann auf individueller Ebene?
Also er sagt ja erstmal, Ohnmacht ist gesellschaftlich erzeugt. Also es gibt bestimmte soziale Verhältnisse, in denen sich Menschen ohne Wirksamkeit erleben. Und jetzt wissen wir auch aus der späteren Verhaltensforschung, übrigens nicht nur bei Menschen, sondern auch bei Tieren, dass wenn Menschen in Stresssituationen oder Ohnmachtssituationen oder Situationen, die sie nicht so gut handeln können, geraten, dass sie bestimmte Strategien sich erarbeitet haben, mit der Hoffnung, sich eben schnellstmöglich wieder aus diesen Situationen zu befreien. Man kennt dieses Konzept so unter Fight, Flight, Freeze und Flirt. Also Fight, ich gehe in den Konflikt. Flight, ich suche mir eine Fluchtmöglichkeit aus dem Konflikt. Freeze, ich weiß eigentlich gar nicht, wie ich damit umgehe und erstarre. Und Flirt, ich mache so eine Art Übersprungshandlung. Häufig bei so Ohnmachtserfahrungen ist es jetzt so, dass ein anderes Gefühl folgt, was für uns alle wahrscheinlich sehr anschlussfähig ist. Das ist das Gefühl der Wut. Wir kennen das als Zerstörungswut und so nach mir die Sintflut und ich brenne alles nieder. Und Erich Fromm sagt aber, dass aus dieser Ohnmacht sehr politisch relevante Reaktionen entstehen können, die gar nicht mal so clever sind und die eben auch ordentlich gesellschaftlichen Schaden anrichten können. Zum Beispiel könnte ein Gedankenmuster sein, okay, ich bin ohnmächtig, also füge ich mich einfach autoritären Führern, dann bin ich wenigstens auf deren Seite und die werden das schon meistern für mich. Oder ein anderer Gedanke ist, ich eigne mir einfach selber so viel Macht an, um die andere Macht platt zu machen, quasi als Kompensationsmechanismus. Und beide Strategien können aber gesellschaftlich total gefährlich werden. Also zusammengefasst und runtergebrochen ist eigentlich wichtig aus diesem Essay, dass Erich Fromm sagt, wer sich ohnmächtig fühlt, entwickelt oft eine extreme Gegenreaktion. Und eine Methode, um das zu verändern, sind natürlich Räume für echte Teilhabe, die wir im Laufe der Podcast-Folge auch noch kennenlernen werden, weil sonst eben Ohnmacht zum Nährboden für autoritäre Haltungen werden kann. Damals wie heute.
Also das macht total viel Sinn, wie Menschen unterschiedlich mit Ohnmacht umgehen, damals wie heute. Und Erich Fromm hat die DDR und Wendezeit nicht mehr miterlebt. Ich habe die Wendezeit sehr gut noch in Erinnerung. Und vor allem arbeite ich mich ja da in meiner Arbeit auch so ein bisschen dran ab und sehe das in dem Phänomen irgendwie auch. Also ich habe vor 5 Jahren ungefähr ein Essay geschrieben, der in einem Sammelband von Heike Dier und dem Journalisten Matthias Meissner erschienen ist. Da ging es noch um demokratiefeindliche Strömungen in der Corona-Zeit. Und ich hatte über den Osten geschrieben. Zu der Zeit waren Gruppen wie die Stuttgarter Querdenken e.V. Total bekannt und haben Demonstrationen organisiert, die unter anderem in Leipzig sehr groß wurden. Und so eine Art Reenactment von den Montagsdemonstrationen kurz vor der Wende waren. Und das hat mich interessiert, wie passt das zusammen? Und im Zuge dieser Recherche und dann auch bis heute ist mir immer mehr aufgefallen, wie stark tatsächlich rechte Akteure DDR- und Wende-Narrative nutzen, um für sich Werbung zu machen. So, und jetzt die Frage, was hat das mit Erich Fromm zu tun und das mit dem, was wir gerade gehört haben? Mich hat das daran erinnert, dass ich schon auch in der Wendezeit vor allem ein Ohnmachtsgefühl im Osten ausfindig machen würde, was bis heute zum Teil anhält oder was eine Erzählung ist im Osten, die bis heute anhält. Und dieses Ohnmachtsgefühl bestand natürlich daraus, wie ungünstig zum Teil die Wiedervereinigung abgelaufen ist. Und Gefühle von Marginalisierung haben da eine Rolle gespielt, von Entmächtigung, von Abwertung, von tatsächlichen und gefühlten Ungerechtigkeiten. Und was ich zum Beispiel auch total nachvollziehen kann, ist ein Gefühl von Chaos und Kontrollverlust. So. Und diese Gefühle schweben bis heute irgendwie so im Orbus im Osten und wurden nie so richtig gut adressiert. Oder auf jeden Fall gab es nie so richtig Räume, wo man das mal so ganz aufgearbeitet hat und geguckt hat, hey, was steckt denn eigentlich dahinter und wie kommen wir gut da raus? Und ich würde auch behaupten, es gab nie so richtig ein kollektives, hey, wir selbst ermächtigen, wir empowern uns mal dem gegenüber. So, aber das sind alles Gefühle, die meiner Erfahrung nach und nach meiner Forschung auch sehr gut genutzt worden und sehr erfolgreich genutzt worden von Akteuren wie zum Beispiel der AfD, die dann davon spricht von der DDR 2.0 zum Beispiel und sagt, hey, wir leben doch jetzt in der Bundesrepublik, das ist eigentlich genauso wie damals in der DDR, merkt ihr nicht die Entmündigung, die Bevormundung, ihr seid doch genauso schlecht dran damals wie in der DDR. Und das ist natürlich nicht faktisch, sondern da wird auf ein Gefühl referiert. Und gleichzeitig kommen dann Begriffe rein wie Wende 2.0, auch ein großer AfD-Slogan, der immer wieder auf Plakaten auftritt und auch im Programm. Da geht es darum zu sagen, hey, ihr Ostdeutschen, ihr habt das damals doch richtig viel gerissen. Ihr habt ein ganzes System gestürzt. Also so ein Empowerment-Moment, ne, auf das dann referiert wird. Und dieses Gefühl wird gepackt und gesagt so, hey, und ihr könnt das jetzt auch wieder machen. Ihr seid doch wer. Ihr werdet von allen abgewertet, von der aktuellen Regierung, von den Parteien, was zum Teil auch historisch stimmt. Aber wir erkennen euch, wir sehen euch und wir geben euch was an die Hand, womit ihr euch richtig stark fühlen könnt. Und das ist was sehr Autoritäres. Das ist ein Ost-Ost-Ost-Deutschland, wie es dann auf Demonstrationen skandiert wird. Das ist ein sehr nationales, sehr rechtes Bild vom Osten, aber auch von Deutschland. Und das geben wir euch an die Hand und damit könnt ihr wieder jemand sein, damit könnt ihr euch groß und stark fühlen. Und das funktioniert extrem gut. Also aus einem Ohnmachtsgefühl wird so eine autoritäre Ermächtigung. Und das funktioniert nicht nur natürlich dahingehend, dass jetzt alle Ostdeutschen manipuliert werden und da reingezwungen werden. Das trifft hier offensichtlich auf einen Nährboden, der dafür bereit ist und auf Menschen, die das gerne und dankbar annehmen. Also das ist auch eine Wahlverwandtschaft. Aber das ist ein Gefühl, was manipuliert wird oder was zum Nährboden wird für autoritäre Stimmungen und für ein Wahlergebnis, was wir jetzt bald sehen werden.
Voll. Und ich glaube, dazu kann man auch den Punkt anfügen, es gibt ja immer noch tatsächliche Benachteiligungen, wenn man sich zum Beispiel jetzt ökonomische Daten oder so anguckt, wenn man sich Erbschaften anguckt und so, da gibt es ja genau diese Schneise zwischen Ost- und Westdeutschland. Wo wohnen eigentlich die reichen Leute? Ich glaube, also hier in MV kann man an einer Hand abzählen, wie Reichtum verteilt ist, wie Verteilung überhaupt funktioniert, ob Verteilung funktioniert und so weiter. Und das sind ja auch sehr aktuelle Probleme, wo man sagen kann, okay, da haben sich viele Leute einfach nicht drum gekümmert. Und das ist auch der Nährboden dafür, dass solche Narrative, wie du auch gesagt hast, Katharina, funktionieren und eben auch in andockfähig für Ohnmachtsgebaren sind für viele Menschen.
Absolut, absolut. Und nicht nur auf der Ebene, also auch was ökonomische Ungleichheiten angeht, was ein Riesenfaktor ist. Natürlich gibt es auch weiterhin noch so Abwertungen und Marginalisierungserscheinungen. Also wie wir über den Osten sprechen, ist ja ganz stark von so einem, wenn wir es jetzt platt sagen, von dem westlichen Siegernarrativ geprägt oder von einer Rhetorik, die irgendwie noch aus dem Kalten Krieg kommt, so ihr seid schlecht, damit wir gut sind. Und das muss irgendwie auch bleiben. Und das merkt man in dem Sprechen über den Osten, das merkt man auch, wie Probleme im Osten besprochen werden, nämlich nicht wirklich ernst genommen und auf Augenhöhe ernst genommen. Bloß leider macht das die AfD auch nicht. Die gibt das Gefühl von, hey, wir sehen euch und gibt irgendwie auch so eine Handlungsfähigkeit an die Hand. Aber das sind keine Lösungen, die da besprochen werden. Das wird uns hier im Osten nicht helfen, was da im Wahlprogramm steht.
Also Katharina, ich will noch einen Punkt aufgreifen, den du eben gerade gesagt hast. Ja, dieser Blick auf den Osten, der zeigt sich übrigens auch, wenn wir schauen, wie marginalisiert über zivilgesellschaftliches, demokratisches Engagement in Ostdeutschland im Rest der Republik gesprochen wird. Ja, das ist wirklich so, als wenn gerade so eine Gruppe von Forscherinnen durch Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern ziehen und so seltene Pflanzen entdecken. Und was dabei völlig übersehen wird, ist, dass diese demokratischen Kerne, nennt es ja David Begrich aus Magdeburg von Miteinander, dass die vor über 30 Jahren zum Teil schon erkämpft worden sind, verteidigt worden sind und dass da immer neue Generationen von wirklich sehr stabilen, engagierten Menschen dafür gesorgt haben, dass diese demokratischen Kerne nicht nur bewahrt wurden, sondern dass sie sich ausgeweitet haben und dass da wirklich sehr starke Leuchttürme stehen. Und die gilt es ja jetzt auch zu verteidigen und zu stärken.
Absolut, Heike, du sprichst mir da auch voll aus der Seele. Und das führt mich noch zu einem Punkt, den ich unbedingt in dem Zusammenhang sagen will. Dieses Verhältnis von Ohnmachtsgefühl und wir wählen rechts ist naheliegend, steht aber jetzt nicht in einem direkten korrelativen Zusammenhang. Also nur, weil man sich abgehängt fühlt, muss man nicht rechts wählen. Und es gab so eine ganz komische Besprechung sehr lange vom Osten, auch so mit so einem paternalisierenden Ton. Ich wurde das ganz oft gefragt von so Radiosendern oder in Interviews dann. Ach, was können wir denn tun, damit die Ostdeutschen sich mehr gesehen fühlen und nicht alle rechts wählen? Und das ist nicht die Frage. Also erstmal wählt man nicht automatisch rechts, nur weil man sich abgehängt fühlt. Auch dieses, ach, den Ostdeutschen geht es so schlecht, die müssen ja rechts wählen, die können ja gar nicht anders. Das ist paternalisierend und das ist Quatsch, das stimmt nicht. Und man guckt gar nicht hin zu all denen, die es eben nicht tun und die sich demokratisch engagieren und die dagegen halten jeden Tag und die eine wahnsinnige Expertise dadurch haben. Warum gucken wir dort nicht mehr hin? Also ich habe das Gefühl, so ein Perpetuum mobile. Wir gucken dann so ganz paternalisierend auf die armen Ostdeutschen, die ja gar nicht irgendwie in der Lage sind, richtig zu wählen und fördern eigentlich eher noch so komische Ungleichheitsblicke und Systeme, die tatsächlich einen Nährboden dann darstellen für rechte Wahlergebnisse, anstatt zu sehen, hey, das sind Entscheidungen, die da getroffen werden, die haben aber auch bestimmte Gründe. Lasst uns die Gründe anschauen und lasst uns verdammt nochmal die Leute mehr anschauen und ernst nehmen, die ja wirklich schon ganz viel Erfahrung darin gesammelt haben, was dagegen zu tun ist.
Wieso ist jetzt eigentlich Ohnmacht so nützlich für die extreme Rechte, Heike?
Wenn wir aktuell auf die Wahlumfragen in Sachsen-Anhalt schauen und auch in Mecklenburg-Vorpommern, aber gerade in Sachsen-Anhalt die AfD bei über 40%. Und wenn wir uns dann aber auch anschauen, dass diese Erzählung, das ist alles nur ein Problem des Ostens, ja, gar keine Realität mehr hat, also wir sehen bei den Wahlen in Rheinland-Pfalz, in Baden-Württemberg, wie hoch der AfD-Anteil da war, wie die Wahlprognosen für den Bund sind, dann ist es ziemlich normal, dass sich viele Menschen, die sich demokratisch engagieren und sagen, die Demokratie muss verteidigt werden, dass die sich ohnmächtig fühlen. Das ist völlig normal, zumal diese Menschen ja auch mit einer krassen Rhetorik, mit krassen Drohungen konfrontiert sind.
Und gleichzeitig, wie ihr ja gerade auch gesagt habt, dass viele der Errungenschaften, der demokratischen Errungenschaften der letzten, ich würde sagen, Jahre, Jahrzehnte übersehen wurden und deren Konsequenzen, wie zum Beispiel, dass überhaupt sowas wie Opferberatungsstellen existieren, das wurde ja erkämpft. Das ist ja nicht einmal so vom Himmel gefallen. Deswegen wäre es für mich nochmal interessant, da genauer reinzugehen und zu erfahren, was genau die Basis der Ohnmacht ist für viele Menschen, die sich demokratisch engagieren.
Zum einen sehen wir ja, dass in Sachsen-Anhalt eine Partei, die selbst der Verfassungsschutz als rechtsextrem einstuft, und das nicht erst seit gestern, sondern seit 3 Jahren, dass die von über 40% der Wahlberechtigten offensichtlich gewählt werden wird. Und dann ist es normal, wenn man sich als demokratisch wählende Person als Minderheit führt. Ja, das ist wirklich ein paradoxes Gefühl. Formal gehört man zwar noch zu einer Mehrheit, vielleicht 60%, wenn es gut läuft, aber parlamentarisch und auch in vielen Situationen machen sehr viele Menschen gerade schon jetzt die Erfahrung, ich bin in der Minderheit. Zum Beispiel bei Familienfeiern, in der Schule, auf der Arbeit, am Ausbildungsplatz.
Das kann ich total nachfühlen. Also ja, ich finde das auch manchmal als Minderheit ganz einfach, weil man sich so beengt fühlt und es so wahnsinnig bedrohlich wirkt. Ich merke, wie nah das doch an mich dann immer mehr rankommt. Also auch dann, wie du selber sagst, Schule habe ich jetzt nicht mehr, aber Arbeitsplatz, Umfeld, selbst bis hin in den Familienkreis, dass man sich dem nicht mehr entziehen kann. Gibt es noch andere Gründe dafür?
Es gibt strukturelle Gründe, die aber als individuelle Erfahrungen sich natürlich niederschlagen. Ja? Also eine schlechte Politik auf der Bundesebene hat halt, und das hast du am Anfang ja auch gesagt, Katharina, unmittelbare Auswirkungen auf sehr viele Menschen im Alltag. Ja? Es gibt Menschen, die ganz klar die Erfahrung machen, ich kann mir die Wohnung nicht mehr leisten. Die Kosten steigen, gerade im ländlichen Raum, zum Beispiel auch für Transportmittel. Ja, das ist ja, wir wissen ja alle, was da für eine zweite Krise dazukommt, nämlich die Krise des öffentlichen Nahverkehrs. Und die Politik ändert nichts. Und nicht nur ändert sie nichts, sondern sie verspricht auch gar nichts für sehr viele Menschen, sondern sie droht in erster Linie. Und dazu kommen eben Krieg und Klimakrise. Und das erzeugt, oder Kriege und Klimakrisen und Katastrophen, das erzeugt wirkliche Ohnmachtserfahrungen.
Aber gibt es denn irgendwie Orte, wo Menschen sich dann begegnen können und auch gegen diese Ohnmacht wirken können?
Naja, die Ehrenamtlerinnen, die wir in dieser Folge ja auch hören, ja, die beschreiben halt einerseits, wie sie wirklich über 10, 20, 30 Jahre Räume verteidigt haben und Räume aber auch aufbauen und aufmachen. Und gleichzeitig merken sie eben auch ganz drastisch, wie die Fördermittel oder auch die Preisgelder knapper werden oder ganz gestrichen werden. Ja, also Renate aus Gräfenhainichen, die wir gleich hören werden, die hat mir im Vorgespräch erzählt, wie die Bundeszentrale für politische Bildung einen Preiswettbewerb für Demokratie und Toleranz, den es seit 20 Jahren gibt, seit 2 Jahren einfach nicht mehr ausschreibt, weil die CDU im Bundestag dann niemanden mehr in die Jury schickt und damit ist der Preis on hold. Und da merkt man eben, wie diese politisch motivierten Kürzungen, Streichungen, Blockaden sich unmittelbar auswirken. Ja? Das ist eine Erfahrung, wo viele Engagierte sagen, mein meine Ehrenamtszeit, ja, mein ehrenamtliches Engagement wird nicht mehr wertgeschätzt und dann entsteht eben Ohnmacht. Und die Psychologin Pia Lamberti beschreibt das ziemlich genau in ihrem neuen Buch mit dem sehr passenden Titel »Der Untergang kann warten«, wie wir in Krisenzeiten Hoffnung schöpfen. Und Pia schreibt und sagt, wenn Menschen mental ausgelaugt sind, wenn sie die Hoffnung auf Besserung verlieren, hat es konkrete Auswirkungen auch auf unsere Demokratie. Nämlich chronischer Stress und Zukunftsängste haben sowohl für die Einzelnen als auch die Gesellschaft sehr negative Folgen. Und dann sagt Pia etwas, was du ja auch schon gesagt hast, Katharina, nämlich, dass Hoffnungslosigkeit Menschen eben auch dazu bringt, sich gesellschaftlich zurückzuziehen. Also wer nicht mehr kann, wird sich weniger wahrscheinlich für eine bessere Gesellschaft, für eine bessere Welt einsetzen. Und sie weist darauf hin, dass es auch noch einen Zusammenhang eben zwischen der mentalen Gesundheit von Einzelnen und den demokratischen Beteiligungsmöglichkeiten gibt. Und ihre Schlussfolgerung, die würde ich euch jetzt gerne als These zur Diskussion stellen, weil es diesen klaren Zusammenhang von mentaler Gesundheit und eben demokratischer Beteiligung gibt, ist es wichtig, gesellschaftlich und individuell die eigene Widerstandsfähigkeit zu stärken, um weiter aktiv bleiben zu können. Demokratie schützt die Psyche, sagt Pia, und Resilienz stärkt die Demokratie.
Ich kann das natürlich total gut nachvollziehen, was Pia da sagt. Demokratie schützt die Psyche, Resilienz stärkt die Demokratie, also als Wechselverhältnis. Ich habe so ein bisschen die Frage, das ist so ein bisschen Henne-Ei-mäßig. Was ist denn, wenn ich die Resilienz nicht mehr habe? So, dann bricht die Demokratie zusammen und dann habe ich Pech gehabt oder wie? Also wo muss es manchmal anfangen und wo kann dann auch wirklich was bewegt werden? Ich empfinde immer diesen Fokus auf das Individuum. Das ist natürlich wichtig. Wir müssen irgendwie alle bei uns selbst anfangen. Aber dieser Fokus auf das Individuum empfinde ich eher als, macht mich eher ohnmächtig. Weil ich kann ja, Resilienz bedeutet ja in Situationen, also eine Situation durchzumachen und zu merken, ich komme da auch gut wieder raus. So, das ist natürlich eine bestärkende Erfahrung. Wir rutschen als Gesellschaft immer mehr nach rechts und soziologisch würde ich sagen, ja gut, das ist auch ein Trend, der vergeht auch wieder, da geht es auch wieder in eine andere Richtung danach. Und selbst wenn wir ganz optimistisch sind, wenn ich mir denke, okay, na gut, jetzt hier noch, 10 Jahre und dann bewegen wir uns wieder in eine andere Richtung. Und was bleibt? Also ich kann mir das als Individuum denken und aber was bleibt von all den Erfahrungen in meinem Umfeld, in meiner Familie, in meiner Umgebung? Wie kann ich der Welt noch vertrauen? Wie kann ich den Menschen noch vertrauen, die so leichtfertig Existenzen und Würde aufs Spiel setzen von anderen?
Ich weiß es nicht. Ja, und vielleicht eine Sache noch hinzugefügt, was du gesagt hast. Manche Menschen haben ja an der Masse der Krisen, die du auch vorher zur Einleitung formuliert hast, haben ja diese Masse an Krisen noch nie erlebt. Also hatten auch noch nie die Gelegenheit, sich überhaupt damit mit Resilienz zu beschäftigen und das zu erlernen, sondern werden dann umso mehr in diese Ohnmacht getrieben, würde ich jetzt so als These aufstellen. Und wissen selber noch gar nicht, wie bewege ich mich da individuell raus. Und ich glaube schon, dass basierend auf verschiedenen Diskussionen oder Sachen, die in auch der deutschen Gesellschaft in den vergangenen Jahren passiert sind, viele Menschen auch das internalisiert haben, was Erich Fromm gesagt hat zum Thema Wut auf einer anderen Ebene, aber schon sich auch in so einer gemeinsamen Wut zu finden, die sich, wie du auch sagst, auf einer strukturellen Ebene formen lässt zu einem Gefühl, was auch Wirkung erzeugen kann oder was auch zeigen kann, hey, ich bin nicht alleine mit der Situation oder mit den Ungerechtigkeiten, die mir hier widerfahren. Es gibt andere, die das auch spüren und es gibt auch einen Kanal, um das nach außen zu tragen und das sichtbar zu machen. Also je nachdem, welche Methode man dann auch immer wählt, um dagegen vorzugehen. Ja.
Also im Endeffekt, was du sagst, Erich Fromm, ist eine Art von nicht individuelle Resilienz, sondern eine soziale Resilienz. Gemeinsam Resilienz meistern und gemeinsam darin auch Rückhalt erfahren.
Ja, glaube ich schon, dass das auch gerade in Bezug darauf, was ihr auch vorher formuliert habt, diese ganzen Räume, die hier erhalten werden, diese ganzen Errungenschaften, ist ja nicht so, dass hier eine Person mal hingegangen ist und gesagt hat, hey, wir machen jetzt 10 Räume auf, sondern das ist ja, viele dieser Arbeiten sind ja unsichtbar. Da stecken ganz viele Menschen dahinter, deren Arbeit man auch gar nicht sehen kann und die trotzdem maßgeblich dafür verantwortlich sind, dass das jetzt auch Räume sind, in die Menschen gehen können und wo die sich finden können oder austauschen können oder manchmal auch einfach abhängen können und eine gute Zeit haben können, so eine Art Urlaub von der Realität.
Absolut. Und meine These dazu ist ja, dass gerade diese Räume, wo es Erfahrungen von, es ist ganz normal, queer zu sein, eine Fluchtgeschichte zu haben, es ist ganz normal, links zu sein, antifaschistisch zu sein, dass diese Räume, die da in den letzten 30 Jahren verteidigt, aufgebaut, wieder neu aufgebaut wurden, dass die entscheidend dazu beigetragen haben, gerade in kleineren Städten, dass viele Orte nicht schon viel früher komplett nach rechts gekippt sind. Ja, weil das auch immer wieder Orte für Kultur, für demokratische Erneuerung und demokratische Erfahrung sind. Und ich sag's mal so, Pia sagt es auch sehr deutlich, Resilienz und diese Resilienzerfahrungen gibt es ja in diesen Orten. Die haben ja Generationen von jüngeren und jetzt auch älteren Menschen durchlaufen, dass Resilienz natürlich nicht nur eine individuelle Erfahrung ist, sondern dass sie eigentlich gemeinsam mit vielen anderen erlebt wird. Und sie sagt auch einen Satz, den mag ich wirklich sehr, deswegen zitiere ich ihn hier jetzt auch. Probleme lassen sich nicht einfach weglächeln und durchs Mandala malen geht die AfD nicht weg und der Klimawandel verschwindet nicht einfach durch das richtige Mindset. Ja. Und wir haben ja jetzt auch schon viel darüber gesprochen, über tatsächlich dieses Spannungsfeld, in dem wir uns ja alle gerade bewegen, zwischen Ohnmacht, Trauer und auch wirklichen Zorn. So. Und Pias Appell ist eigentlich, wir müssen diese negativen Gefühle auch zulassen, ja. Und sonst suchen sich eben unverarbeitete Emotionen, mit denen wir alleine sind, auf anderen Wegen ihren Raum.
Also mit negativen Emotionen meinst du, wir müssen auch akzeptieren, auch mal ohnmächtig zu sein?
Absolut. Und traurig zu sein, ja. Und wirklich auch fassungslos zu sein, wenn uns wieder bei irgendeiner Verwandte rassistische Sprüche um die Ohren haut und das für selbstverständlich hält. So, ja. Oder sozialdarwinistische Äußerungen über Menschen, die auf Transferleistungen angewiesen sind, macht und das so selbstverständlich in den Raum stellt.
Okay, aber genau diese Ohnmachtsgefühle, die wir jetzt besprochen haben, die nutzen ja auch der extremen Rechten. Inwiefern denn oder was ist denn das für ein Narrativ, was dahinter steckt?
Wir sehen ja, dass die extreme Rechte genau auf die Inszenierung von Übermacht setzt. Ja, die Bilder, die da auch in den Raum gestellt werden, von der Blauen Welle beispielsweise in Mecklenburg-Vorpommern und in Sachsen-Anhalt, das setzt auf Überwältigung und es setzt auch auf ganz knallharte Drohung. Ja, auf die Drohung, sobald die AfD in Magdeburg an der Regierung ist, werden wir alles sofort ändern. Wir greifen hart durch und das ist ja real. Also Ulrich Siegmund der Spitzenkandidat der AfD in Sachsen-Anhalt, hat ja auch öffentlich verkündet, wer sich einer Landesregierung der AfD in den Verwaltungen in den Weg stellen wird, so seine Drohung, der müsse mit Konsequenzen rechnen. Und es gibt eine historische Erfahrung, aber es gibt eben auch eine ganz reale Erfahrung an vielen Orten, dass wir wissen, die extreme Rechte hier droht nicht nur, die meint es so, und am Ende stehen eben Gewalt und Vernichtung und Vertreibung.
Ja, das klingt ja erstmal nach einem psychologischen Mechanismus. Also ich fühle mich ohnmächtig und dann kommt jemand, der sagt, hey, wir ändern das alles, jetzt kommt ein großer Umsturz, wir schaffen die Kontrolle ab, wir lassen uns nicht mehr kontrollieren und wenn du uns jetzt sofort wählst, wird jetzt alles besser und wir ändern alles. Und darin steckt wahrscheinlich auch die Gefährlichkeit. Gleichermaßen ist ja das Versprechen nie, hey, wir machen jetzt hier weiter Demokratie und alles ist immer harmonisch. Im Gegenteil. Also Demokratie bedeutet ja auch, ich habe Positionen, wo ich mich engagiere, wo ich das Versprechen bekomme, hey, du kannst mitmachen, aber du musst halt auch akzeptieren, dass du nicht immer gewinnst, sondern du musst in den Konflikt gehen und du musst in den Streit gehen und du musst diese Position irgendwie formulieren. Und ich habe da letztens diesen Auftritt gesehen von Heidi Reicheneck und Ikimel. Die haben darüber gequatscht, in so einem Videopodcast, glaube ich, war das, inwiefern also Politik und Popkultur, wo das ineinander greifen darf und wo nicht. Und da ist eine Aussage gefallen, die ich persönlich sehr fragwürdig finde oder die mich auch gestört hat, nämlich sinngemäß, dass man es sich mit den Bündnispartnern, dass man die nicht verprellen soll, weil es gibt ja Sachen, die noch viel schlimmer seien. So habe ich das jetzt plump zusammengefasst. Und da muss ich ehrlich sagen, hey, nee, also ich mache Demokratie, damit wir irgendwie miteinander in den Konflikt gehen und sagen, diese Position finde ich gut, die nicht, bitte verändert das und nicht. Ich fühle mich dann vertreten, wenn ich nicht das Gefühl habe, alle kumpeln miteinander rum, sondern fordern schon irgendwie Sachen aktiv heraus und konfrontieren die auch, wenn wir merken, okay, es gibt Gesetze, die sind jetzt vielleicht nicht mehr das, was wir wollen und die müssen wir verändern. Und dann erwarte ich, dass jemand sich für mich hinstellt und für mich streitet.
Ja, im Zweifel musst du, glaube ich, für dich selber streiten, Juli. Aber genau.
Ich bin leider noch keine Gesetzgeberin.
Aber ich glaube, das ist genau ein ganz zentraler Punkt. Ja? Also die Fähigkeit, sich zu streiten und dann Kompromisse auszuhandeln und dabei wirklich zu bedenken, dass Demokratie explizit eben auch den Schutz von Minderheiten bedeutet, ja. Also Menschenwürde ist halt was, was ganz zentral im Grundgesetz verankert ist, ja, der Schutz der Menschenwürde. Und wir wissen halt, dass genau dieser Schutz der Menschenwürde unter einer AfD-Regierung nicht mehr garantiert ist für sehr viele Menschen.
Ihr hörtet Kipppunkt Ost, ein Podcast von Katharina Wader, Heike Kleffner und Juli Katz. Kipppunkt Ost könnt ihr im August zwischen Mittwoch und Freitag jeweils um 18 Uhr bei Radio Dreieckland hören. Ihr hört uns auf 102,3 MHz oder per Livestream auf rdl.de. Ihr hörtet den ersten Teil der fünften Folge. Beide Teile könnt ihr hören unter kipppunktost.de.
Wir sind Trio, c'est ça? Wir sind Trio. Un Kilt. Putain, j'y arrive pas. J'arrive pas à retenir.
C'est pas possible. Und ihr. Wir sind Trio und ihr hört Radio
Dreieckland.
Dreieckland.
J'ai huit lascar qui soul. J'ai envie de me sevrer. Ouais. J'ai huit lascar qui soul. J'ai envie d'en parler. Ouais.
Et oui, dire que notre avenir c'est des Berlusconi, des bouches, des Yangs, des mines, des McDo, des industries, des dollars, des euros, des actions qu'on investit, des politicos pourris qui pensent au nom du profit. J'ai oui, dire que notre présent c'est notre avenir, si c'est ça nos gouvernements, alors y'a plein de choses à dire. Ils sont dans la cour des grands qui va bientôt rétrécir, parce que devant y'a des gens qui veulent vivre et sourire. J'ai 8 lascars qui me saoulent. 8 lascars qui me saoulent. J'ai envie de me sevrer. Ouais. J'ai 8 lascars qui me saoulent. 8 lascars qui me saoulent. J'ai envie d'en parler. Ouais. J'ai pas peur pour mon gosse. J'irai à leur sommet montrer le peuple et sa force. Attaque est un essai qui fait peur à vos négoces et qui pourrait bien ruiner vos espoirs et vos forces. J'ai pas peur pour mon gosse. J'suis pas le seul à en avoir fait au travers d'un monde féroce. Y'a pas d'ambiguïté maintenant qu'il est né. J'peux pas le laisser évoluer dans un tel merdier. J'ai une mauvaise nouvelle. C'est vous qui avez le nez dans vos poubelles. Et même s'il y a gêne, vous matraquez les rebelles. À notre envie de lutter, ils poussent des ailes. J'ai une mauvaise nouvelle. Votre boursicotage tient avec des ficelles. Et quand ça va casser, on va être là pour regarder. Votre tête s'écraser d'un trait sur le pavé. C'est faire des étincelles. Belle est l'amitié, oui que du bel. Belles sont les idéaux, oui qu'elles sont belles. J'ai une bonne nouvelle. On va boycotter en force et faire des étincelles. Belle est l'amitié, oui que du bel. Belles sont les idéaux, oui qu'elles sont belles. J'ai 8 lascars qui me saoulent. 8 lascars qui me saoulent. J'ai envie de me sevrer. Ouais. J'ai 8 lascars qui me saoulent. J'ai envie d'en parler.